Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi und in der letzten Folge habe ich am Ende gesagt, mal gucken, was diese Woche so passiert. Da wird bestimmt was geschehen. Zack, keine 20 Stunden später ist ein Cockpit in der Formel E frei geworden. Über das und was sonst noch so geschehen ist in den letzten 7 Tagen, reden wir heute in unserem Podcast. Und zwar einerseits mit dem anderen Tobi. Hallo.
Hallo.
Und Svenny ist wieder zurück. Dich haben wir lange nicht mehr gehört.
Ja, hallo, ja, das stimmt allerdings.
Wie geht's dir?
Schon länger her. Ja, alles super. Bei dir?
Ja. Wetter ist besser als gestern. Hat's bei euch auch so geschüttet?
Ja, es ging.
Nee, hier war Weltuntergang.
Hier war überhaupt nichts.
Was? Das ist ja fast unfair, ist das ja. Nee, hier war richtig Gewitter und mehr, aber von oben. Es war nicht schön gestern. Aber dafür scheint jetzt umso mehr die Sonne. Ich frag mich, ob die Sonne auch in der Schweiz gerade scheint. Da wohnt ja der eine oder andere Rennfahrer. Unter anderem Mahindra-Fahrer Pascal Wehrlein. Wobei man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein muss mit diesem Prädikat Mahindra-Fahrer. Denn der, Tobi, hat eine große Karriereumstellung jetzt vor sich.
Ja, ich würde vielmehr schon sagen Ex-Mahindra-Fahrer. Die Race-at-Home-Challenge hat er noch als offizieller Fahrer für Mahindra bestritten. Und sie war gerade vorbei, dann hat er dann bekannt gegeben auf Instagram, dass er ab sofort nicht mehr Teil von Mahindra sei. Gerüchte hatte es schon vorher gegeben, dass er seinen 3-Jahres-Vertrag, den er hatte, vorzeitig beenden wird. Und auch ein neuer potenzieller Arbeitgeber ist da schon kommuniziert worden, drüber spekuliert worden, sage ich mal lieber. Und zwar soll er, wie ich das vielleicht auch vorher schon so ein bisschen vermutet hatte, Neil Jani bei Porsche beerben. Der Schweizer ist ja bei seinem zweiten Formel-E-Versuch, nachdem er sich vor 2 Saisons mal bei Dragon Racing versucht hat, allerdings da nach dem Saisonauftakt, dem Doubleheader in Hongkong, schon wieder ausgestiegen ist. Man kann sagen, dass er ja doch deutlich hinter André Lotterer zurückliegt, was seine Performance angeht. Möglicherweise sein Cockpit in der kommenden Saison verlieren wird an Pascal Wehrlein, wie gemunkelt wird. Die Saison dürfte er auf jeden Fall noch zu Ende fahren. Das hat wohl alles vertragliche Gründe, warum das Ganze jetzt so läuft, wie es läuft. Ich gehe mal davon aus, dass Wehrlein eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat. Das ist ja durchaus nicht ganz unüblich, die halt dafür sorgt oder sorgen könnte, ich will spekulieren ja da, dass er unter gewissen Umständen das Team verlassen könnte, zum Beispiel wenn die Position in der Teammeisterschaft schlechter als zum Beispiel Sechster wäre. Und das ist ja in dieser Saison, muss man sagen, bei Mahindra in der Tat der Fall. Die Leistung, die Performance stimmt da nicht ganz. Mahindra ist nur 10. in der Teamwertung. Das ganze Team hat in dieser Saison lediglich 17 Punkte gesammelt, was doch sehr, sehr überschaubar ist. Da haben nur Geox Dragon und Nio weniger Punkte. Und von daher, Pascal Wehrlein ist 14. in der Gesamtwertung, hat auch nur 14 Punkte gesammelt. Das ist natürlich, liegt natürlich weit hinter dem Anspruch, den Pascal Wehrlein an sich selbst hat, zurück. Und von daher, möglicherweise gab es die Möglichkeit, vorzeitig aus seinem 3-Jahres-Vertrag auszusteigen. Wie man hört, scheint Porsche auch da sehr interessiert daran gewesen zu sein, Wehrlein zu verpflichten. Und hätten wir für die kommende Saison ein neues Dreamteam, davon auszugehen ist, da André Lotterer ja im Team bleiben wird. Also deutsches Team Porsche mit zwei deutschen Fahrern.
Die deutsche Nationalmannschaft, ne?
Ja, so ungefähr.
Und im Klartext heißt das jetzt, dass Pascal Wehrlein dieses Jahr nicht mehr fahren wird in der diese Saison nicht mehr fahren wird, ne?
Richtig. Er ist ab sofort kein Team von Mahindra mehr und bei Mahindra werden wir dann einen neuen Fahrer oder einen anderen Fahrer am Steuer sehen. Da ist natürlich da darf natürlich jetzt auch spekuliert werden, wer zum Zug kommen wird. Zum einen ist es so, dass Mahindra natürlich einen offiziellen Test- und Ersatzfahrer hat, Nick Heidfeld. Das wäre eine Option. Eine andere Alternative wäre, dass vielleicht Felix Rosenqvist wieder zurückkommt, der aber natürlich einen Hauptjob in der Indycar-Series hat. Und da ist natürlich abzuwarten, wie weit da das überhaupt möglich wäre bei den Rennkalendern. Eine andere Alternative wäre natürlich De Jonge, der ja auch Testfahrer für Mahindra ist und auch bei den Rookie-Tests schon zweimal im Steuer gesessen hat. Pipo Derani, auch eventuell eine Option. Ja, das ist, da sind mehrere Möglichkeiten denkbar. Müssen aber, denke ich, jetzt erstmal abwarten, dass überhaupt irgendwas Offizielles zu dem Thema verlautet wird. Das ist nämlich bislang noch nicht der Fall gewesen. Das Einzige, was dazu bekannt gegeben wurde, war ein Statement, das Pascal Wehrlein über Instagram abgegeben hat, nämlich, dass er halt eben nicht mehr Teil des Mahindra-Teams ist und alles Weitere, denke ich, wird sich in den nächsten 2-3 Wochen herausstellen.
Ist ja auch nicht mehr so viel Zeit, bis die Saison weitergehen soll, ne? Wir kriegen die Termine am Freitag planmäßig. Dort trifft sich dann nämlich digital der Weltmotorsportrat, der FIA, über Regelanpassungen in der Saison zu diskutieren oder neue Homologationszeiträume für die Fahrzeuge bis 2023. Und unter anderem soll da auch der neue Formel-E-Kalender finalisiert werden. Von dem, was man hört, könnten es tatsächlich 4 bis 6 Rennen in Berlin werden. Auch bitter eigentlich, ne? Jetzt kommt die Formel E schon so groß nach Berlin und die zwei größten deutschen Fahrer, ich will jetzt hier André Lotterer nicht kleiner machen, als er ist, und Max Günther auch nicht, aber von der Fanbase her schon die zwei größten deutschen Fahrer der Formel E werden dann nicht in Berlin starten. Fast ein bisschen bitter eigentlich.
Das ist fast ein bisschen, das wäre noch bitterer, wenn sie denn vor Publikum starten würden.
Ja.
Da es kein Publikum geben wird, glaube ich, wird da, ich sag mal, die emotionale Komponente, was das angeht, sich im Rahmen halten. Aber schade ist es auf jeden Fall, ja.
Svenny, hast du eine Idee, irgendein Gefühl, wer von den Fahrern es werden könnte? Rosenqvist, Heidfeld, De Jonge haben wir gehört, Pipo Derani vielleicht auch. Noch irgendjemand oder einer von denen?
Noch irgendwen würde ich jetzt erstmal nicht in den Pool schmeißen wollen, aber ich glaube, die ersten zwei sind doch relativ unrealistisch. Also Heidfeld ist langsam halt wirklich aus dem Alter raus, würde ich mal sagen. Und also ohne das jetzt irgendwie abwerten meinen zu wollen, aber sein letzter Formel E Auftritt ist ja jetzt doch schon eine Weile her und würde ich jetzt nicht mit rechnen. Und Felix Rosenqvist glaube ich nicht, dass Chip Ganassi den hergeben wird. Glaube ich nicht. Vor allem, weil die Indycar ja auch wieder fährt.
Eben, ja. Ich vermute, wenn Indycar nicht fahren würde, dann wäre Rosi eine gute Option. Der hat ja eine unfassbare Beziehung zu Dilbert Gill, dem Teamchef von Mahindra. Wenn da irgendwie was möglich gemacht werden könnte, dann wäre Rosenqvist sicherlich bereit dafür. Aber auch die Indycar wird sicherlich Anfang August Autorennen fahren wollen. Und dann wird er in den USA.
Ich dachte, die fahren sogar schon wieder.
Eben. Die fahren schon seit 2 Wochen und auch im August fahren sie noch. Also ich sehe da, glaube ich, leider keine große Möglichkeit bei Rosenqvist. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Mahindra eine zweiteilige Lösung findet. Ein Fahrer für die verbleibenden 4 bis 6 Rennen und dann in der nächsten Saison noch einen neuen Fahrer. Denn dann kommt ja ZF groß dazu ins Team. Das wird dann jetzt nicht so ein großer Werkseinsatz werden, wie es jetzt bei Audi und Abt ist oder bei Nissan und Edams oder bei DS und Cheetah, sondern ZF wird weiterhin eine Zuliefererrolle nur haben, nur in Anführungsstrichen. Die machen allerdings dann komplett den Motor und sowas. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ZF dann auch einen gewissen Anteil an Mitspracherecht hat bei der Fahrerauswahl. Dann kriegen wir vielleicht noch einen neuen deutschen Fahrer in die Formel E, who knows. Ich kann
oder
mir allerdings
ein Alter kommt wieder zurück.
Oder ein Alter kommt wieder zurück, hast recht, ja. Ich kann mir das jedenfalls vorstellen, dass Mahindra eine Lösung findet für diese Saison und eine Lösung findet, die dann anders ist für die nächste Saison. Bleibt abzuwarten.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, dass jemand zurückkommt. Also wenn ich jetzt das denke, worauf du anspielst, dann würde ich das doch für sehr unrealistisch halten. Also ich glaube, das kannst du doch einfach. Ja, ich glaube, das könntest du doch einfach nicht bringen.
Glaubst du nicht, dass Maro Engel nochmal Formel E fahren möchte?
Ja, Maro Engel vielleicht.
Vielleicht. Und also da gibt es sogar eine Verbindung zu ZF. Also Tobi, vielleicht hast du da einen großen Scoop gelandet gerade hier im Podcast.
Naja,
halten wir fest, Pascal Wehrlein verlässt Mahindra und zwar sofort und fährt dann nächstes Jahr voraussichtlich für Porsche. Ist auch ein Hammer-Deal. Also diese Silly Season, die fängt ja schon. Also normalerweise beginnen die Verhandlungen während einer Saison und dann wechselt man zwischen den Jahren. Jetzt wird schon während des Jahres gewechselt bei den Teams. Es ist einfach nur verrückt.
Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass es, wie gesagt, möglicherweise Ausstiegsklauseln in den Verträgen gibt, die auch feste Fristen haben. Und ja, wenn Wehrlein zum Beispiel seinen Mahindra-Vertrag bis zum 31. Mai für die kommende Saison kündigen müsste, um tatsächlich auch zum anderen Team wechseln zu können, ja, dann bleiben da nicht viele Optionen, auch wenn die Saison im Moment unterbrochen ist.
Meinst du nicht, dass man da ein bisschen Spielraum bekommt, weil Coroni halt alles so verschiebt? Das ist halt, also ich kann mir vorstellen, dass
zumindest. Das hängt davon ab, wie die Verträge formuliert sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da durchaus den ein oder anderen Vertrag gibt, wo es keinen Spielraum gibt, sondern wo tatsächlich ein festes Datum, wie zum Beispiel der 31. Mai, drinsteht, bis das eine Option, eine Klausel gezogen werden muss und danach, dass keine Möglichkeit mehr besteht.
Tja, aber denkst du nicht, dass man mit gutem Willen da sagt, dass zum Beispiel, wenn dein Arbeitsvertrag ausläuft, bis wann wäre die Saison gelaufen? Mitte Juli oder so, ne?
Ja, 24.07. glaube ich.
Stell dir vor, im Vertrag steht, der Vertrag läuft bis 31. Juli und dann braucht man natürlich Spielraum seitens der Teamführung und Leitung, dass man sagt, natürlich lassen wir den Vertrag bis August laufen, weil dann halt danach noch Rennen stattfinden.
Ja, das kann ja gut sein, dass man auch bei der vielleicht steht ja auch irgendwie vertragslaufzeitmäßig drin, dass er bis zum 31.07. gibt oder aber, falls die Saison länger geht, bis zum Saisonende. Aber wie gesagt, solche Klauseln wie zum Beispiel, dass der Vertrag bis 31. Mai gekündigt werden muss. Ansonsten darf der Fahrer nicht in der kommenden Saison für ein anderes Team an den Start gehen. Solche Klauseln soll es ja auch geben. Und ich denke, da wird es feste Termine geben, die unabhängig davon sind, wann denn die Saison jetzt weitergeht oder wann sie beendet wird.
Ja.
Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
Und Tobi, wenn du den Vertrag jetzt wegen Corona zum Beispiel abändern würdest, dann würde das ja auch so quasi auf dem guten Willen von beiden Seiten quasi aufbauen. Und ich meine, dem Team ist klar, dass Wehrlein weg will. Und Wehrlein ist klar, dass das Team nicht will, dass er die Saison zu Ende fährt, wenn er geht. Von daher, da wirst du wahrscheinlich kein Einvernehmen finden, was das angeht. Ja. Schätze ich mal.
Sehr interessant. Ich wäre gerne dabei gewesen in dem Meeting zwischen Wehrlein und Dilber Gil, in dem er ihm verkündet hat, ich sag bye-bye. Es klingt jedenfalls so. Wehrlein äußerte sich ja so, dass unter den aktuellen Umständen ist es leider nicht mehr möglich. Vorher hörte man, dass Wehrlein von sich aus den Vertrag aufgelöst hat, beziehungsweise, dass er gesagt hat, ich gehe zu Porsche, und dass Mahindra darauf reagierte und sagte, dann fährst du halt auch nicht mehr für uns in dieser Saison.
Kann ja sein, wie gesagt, aber wenn Pascal Wehrlein schon sagt, dass es unter den Umständen nicht mehr möglich ist, dann muss es ja irgendeine vertragliche Geschichte geben, die das Ganze verhindert. Ja, und wie gesagt, so eine Geschichte wie zum Beispiel so eine Klausel, die bis, wie gesagt, Ende Mai ist Spekulation von mir, aber die bis dahin gezogen werden muss, wäre eine Option. Vielleicht hat man dann gesagt, weil noch ein Rennen der Races Home Challenge ausstand, dass man das eine Rennen noch bestreiten wird zusammen. Ja, ja. Wäre denkbar, oder aber viele Optionen denkbar, aber ich denke, irgendwie sowas dürfte es höchstwahrscheinlich gewesen sein. Und wie gesagt, wenn Pascal Wehrlein schon sagt, dass es nicht möglich ist, dass er die Saison für Mahindra beendet, dann scheint es da, wie gesagt, irgendwelche Dinge in den Verträgen zu geben, die da dementsprechend das nicht weiter zulassen.
Wir behalten das im Blick. Denn dieses Thema wird uns sicherlich noch die nächsten 2 Monate beschäftigen, bis die Saison wieder neu gestartet wird, ne?
Gehe ich fest von aus.
Uns beschäftigt bei eFormel.de aber auch nicht nur die Formel E, sondern auch die neue Formel E geplante Schwesterserie, die im nächsten Jahr an den Start gehen wird, nämlich die Extreme E. Und die hat in der letzten Zeit große Dinge verkündet. Einerseits steht endlich der Name der ersten Fahrerin fest und andererseits das Rennformat für die Extreme E-Veranstaltungen. Und wir haben den Experten schlechthin bei uns. Svenny weiß alles über die Extreme E. Und wenn du nichts dagegen hast, darfst du uns gerne mal kurz die Themen zusammenfassen, die in der Extreme E wichtig waren in der letzten Zeit.
Ja, weil jetzt hast du mich aber schön hoch in den Himmel gelobt, ey. Na, danke.
Ansprüche?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier alles richtig mache, du. Nein, Spaß. Mit Sarah Price hat Chip Ganassi Racing, die ja auch, meine ich, als letztes jetzt dazugekommen sind, als erstes einen Fahrer bestätigt. Genau, und die Sarah, die kommt aus Kalifornien und sie kommt schon aus dem Offroad-Rennsport, hat mit Motocross angefangen und fährt jetzt hauptsächlich so Truck Race und Terra Cross und sowas. Genau, und die wird dann ab nächstem Jahr bei Chip Ganassi an den Start gehen. Eigentlich finde ich fast ein bisschen überraschend, dass sie als erstes bekannt gegeben wurde, weil ich dachte, das erste Team, was einen Fahrer bekannt, also eine Fahrerin bekannt gibt, die haben dann schon was krass, also Hochkarätiges an Land gezogen. So, weiß ich nicht. Also jetzt übertrieben gesagt, Jamie Chadwick Liga, weil die fast nicht zu erreichen ist, aber ja. Das dazu. Und die ist, die Sarah Price ist auch die erste weibliche Fahrerin, die Chip Ganassi überhaupt jemals unter Vertrag genommen hat. Also ist auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Läuft. Genau. Das dazu. Oder habt ihr da noch was zu ergänzen? Ich glaube, sonst gibt es zu ihr nicht.
Nö.
Nicht viel zu sagen. Man weiß auch nicht viel über sie. Also ich habe ein wenig recherchiert, aber viel. Ah, Stuntfrau ist sie noch. Das ist noch ganz interessant, aber.
Naja. Ja. Ist hilfreich in der Extreme E, so ein bisschen zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn so ein Auto mal fliegen lernt.
Also ich glaube, also so mit ihrem ganzen Background von 2 auf 4 Rädern und immer in relativ unterschiedlichen Gelände ist sie, glaube ich, schon ganz gut dabei. Wahrscheinlich so ein bisschen so die Underdog-Position, die dann vielleicht doch größer auftrumpft, als man erwartet.
Und ganz ehrlich, Chip Ganassi ist ein Typ, der weiß, was er macht. Und wir haben das doch irgendwann mal aufgeschrieben gehabt, wie viele Erfolge der schon holte. Und ich bin mir sicher, dass er da nicht so blind in die Entscheidung reingegangen ist, sondern dass da schon eine Motivation dahinter steht, nämlich Erfolg. Und offenbar sieht er Erfolgspotenzial mit Sarah Price und noch einem anderen Fahrer, der dann irgendwann anders bekannt gegeben wird.
Ja, wobei man sagen muss, dass er ja, glaube ich, nur noch eine beratende Funktion hat. Also der ist die Hauptgeschäfte, macht ja Mike Hull heute. Und ich glaube, Chip Ganassi unterschreibt dann nur noch die Verträge, so ungefähr.
Gibt ein
also
Autogramm.
Die bereden das schon. Und aber der, glaube der Mike Hull, der ist auch ziemlich, ja, ziemlich fit, was sowas angeht. Und also vielleicht kann ich das vorwegnehmen. Es ging, glaube ich, bei denen jetzt, wenn sie einen Fahrer gesucht haben, ging es nicht nur darum, wie viel Potenzial der hat, wie oft der schon in so Offroad-Serien gefahren ist und wie schnell er wirklich sein kann, sondern da ging es A um ein langfristiges Engagement. Also sie haben jetzt nicht wen gesucht, der das jetzt mal eine Saison oder so fährt, sondern die wollen wirklich dort langfristig was aufbauen. Und es geht vor allem darum, dass das zwei Fahrer sind, die gut zusammenarbeiten können, die langfristig zusammenarbeiten können und die vor allem vom Fahrerischen und vom, ja, böse gesagt, vom Denken her ähnlich sind, um das halt alles ein bisschen anzugleichen. Darauf lag der Fokus bei Chip Ganassi Racing.
Ja.
Genau, wenn sie das jetzt so in dem Sarah Price gefunden haben, dann vielleicht wird das was Großes.
Und wie sehen denn jetzt die Veranstaltung an sich aus? Wir haben so grob vom Zeitplan, sollte doch im August getestet werden. Das wird allerdings sicherlich ein bisschen nach hinten gedrückt. Und planmäßig geht es dann immer noch im Januar 2021 los, ne?
Ja, Plan, also noch ja, aber ich glaube, es gab schon öfter Gerüchte, dass der Saisonstart verschoben wird. Einfach, dass damit man in Ruhe testen kann und das Schiff, also die St. Helena in Ruhe fertig bauen kann.
Mhm.
Das hatte ja Alejandro Agag auch im Interview mit Timo angedeutet, dass es eventuell noch dazu kommt, dass man sich da ein wenig mehr Zeit gibt. Weil die Autos sollten ja, glaube ich, auch jetzt schon langsam ausgeliefert werden oder sollten schon ausgeliefert sein.
So etwa dieser Zeitraum, ne?
Ja, ja, genau. Und damit man halt Ende Sommer, Anfang September vielleicht testen kann. Das schafft man ja jetzt gar nicht mehr.
Ja.
Daher mal abwarten.
Dafür hat die Extreme E die große Ankündigung vom Rennformat gemacht, wo Tobi und ich ja ein bisschen vorweggeschreckt sind in der letzten Episode. Das hätten wir gerne auch noch erklärt. Aber niemand kann das wohl so gut erklären wie du. Deswegen feuerfrei fürs Rennformat.
Ja, es ist schon ein ganz schön großer Brocken, was die sich da überlegt haben. Also erstmal grundlegend ist es so, wie man es von vielen Serien kennt. Am Samstag ist Qualifying, am Sonntag ist Rennen. So, also bleiben wir erstmal auf bekanntem Terrain. Und es werden am Samstag zwei quasi Qualifying-Runden werden ausgetragen.
Mhm.
Und jede Qualifying-Runde beinhaltet wiederum zwei Gruppen, weil es gibt acht Autos. Und ich nehme mal an, dadurch, dass der Platz, den die Extreme E zur Verfügung hat, nicht so unglaublich groß ist, werden die nicht mit acht Autos auf der Strecke fahren können. Deshalb wird es unterteilt werden in 2x4, also 2x4 Autos.
Mhm.
Und genau, also insgesamt werden, also jedes Team fährt zwei Rennen, aber insgesamt am Qualifying werden vier Rennen ausgetragen. Genau. Und dann werden nach der ersten Qualifying-Runde werden die Gruppen nochmal neu gemischt, dass man quasi in jedem Qualifying ja auch immer gegen noch zwei andere fährt, gegen die man vorher nicht gefahren ist.
Okay.
Genau, und dann werden die, ich nehme mal an, die Zeiten oder die die Leistungen werden quasi kumuliert zusammengerechnet und die ersten vier, die sind dann direkt im Halbfinale und die vier, die nicht so gut waren, die müssen in das sogenannte Crazy Race und da kann dann noch quasi ein Platz fürs Finale quasi erkämpft werden.
Okay, und dann ist das Finale also 4+1. Autos.
Nee, 3+1.
3+1? Okay.
Ja, aus dem Halbfinale kommen eben auch nicht alle weiter.
Na klar.
Ja, also es gibt, genau, ja. Genau, also das Crazy Race haben wir dann auch direkt bei der Serie nachgefragt, was denn daran jetzt so crazy sein soll. Aber im Prinzip gibt es da eigentlich keine großen Änderungen, außer dass du halt noch mehr Druck hast, weil das dein letzter Weg quasi ins Finale ist. Genau, also dadurch kannst du ins Finale kommen. Oder aus dem Halbfinale qualifizieren sich dann auch noch mal drei fürs Finale. Genau.
Also das
So,
heißt,
mal ganz kurz.
von den vier Besten aus der ersten Runde, die kommen dann in ein separates Rennen, von denen sich drei dann fürs Finale qualifizieren. Und der vierte Teilnehmer fürs Finale kommt dann aus der schwächeren Gruppe, die dann das sogenannte Crazy Race austragen.
Genau, also wenn's, also im unglücklichsten Fall bist du Vierter im Halb, also im Qualifying geworden und hast es dann und hast halt quasi im Qualifying hast du diese eine Mannschaft geschlagen und dann wirst du aber im Halbfinale wirst du nur Vierter und dann fliegst du aber trotzdem raus, obwohl du das vierte Team, was über das Crazy Race weiterkommt, eigentlich im Qualifying schon geschlagen hast. Das ist
Okay.
quasi der unglücklichste Fall. Genau. Und dann
Verwoben
haben
und
sie jetzt.
verworren.
Ja, also das war echt ein Rechercheaufwand, bis der Timo und ich das so zusammen hatten, wie es jetzt anscheinend ist. Genau, die Rennen, die heißen jetzt übrigens X-Prix in Anlehnung an die E-Prix der Formel E und die Grand Prix der Formel 1. Genau, sonst. Ah ja, also die Rennen sind immer zwei Runden lang und also insgesamt 16 Kilometer grob. Genau. Und der Hyperdrive, der wurde jetzt auch noch eingeführt. Den haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Das ist so eine Bonusenergie, die man bekommt, wenn man den längsten Sprung innerhalb von seiner Renngruppe gemacht hat. Dann kriegt man wie ähnlich wie den Attack Mode quasi Zusatzenergie freigeschaltet. Ich glaube, das ist der neueste Stand, was Extreme E angeht.
Sehr, sehr spannend. Ich hab's zum ersten Mal verstanden, wie die Qualifyings laufen und dann geht's ins Crazy Race und dann geht's ins Hauptrennen. Ich glaube, ich hab's jetzt gerade zum ersten Mal gecheckt.
Cool. Also sonst, wer es nicht verstanden hat, ihr könnt mir auch gerne schreiben und ich versuche es nochmal zu erklären, sodass dann auch die letzten Fragen geklärt sind.
Aber finden wir das jetzt gut, dass das so ein verwobenes und verworrenes Rennformat ist? Ich habe nämlich Angst, dass neue Fans davon halt einfach nicht angesprochen werden, weil die das Format einfach nicht verstehen. Ich tue mich ja schon mit der Reifenzuteilung in der Formel 1 teilweise schwer. Dann heißt da ein Reifen C und hier wird dann nochmal Option und Prime genannt und sowas. Das ist schon schwer für neue Fans. Findest du das,
Ja.
wenn ihr gut, dass, also wie, nicht gut, aber wie findest du das? Was hältst du davon, dass das tatsächlich so, ja, durcheinander quasi ist?
Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die neue ETCR-Serie, die haben ja so ein ähnliches Format. Es basiert auch auf diesen Gruppen und es ist quasi anders als die bisherigen, ja quasi großen Serien, die einfach immer alle gegen alle fahren. Und ich glaube, Agag versucht da schon, dadurch, dass es anders ist, aktiv eine jüngere Gruppe anzusprechen, nicht unbedingt den klassischen Motorsportfan, der, keine Ahnung, seit 1990 jedes Jahr auf dem Nürburgring war und so. Also klar versucht er die Gruppe auch anzusprechen, aber er versucht eben auch diese neue Generation, die man vielleicht damit, also mit diesem Altbekannten nicht mehr unbedingt begeistert, versucht er damit zu kriegen. Und ich glaube, wenn die das gut, also die kompletten Formel E und Extreme E-Leute, die sind ja so gut mit ihrem ganzen Social Media und Grafiken und wie sie das immer alles machen in Videos und so. Ich glaube, wenn die das so gut machen, wie sie es sonst machen, dann kriegen die das schon so erklärt, dass es den Leuten, dass es Sinn macht und dass die Leute verstehen, wie es funktioniert.
Okay.
Was möchtest du denn eigentlich damit sagen, mit Leuten, die seit 1990 jedes Jahr zum Nürburgring fahren?
Dass du zu alt
Ja,
bist für die
Tobi.
Extreme E-Tobi.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe betont,
Nein,
dass er
alles
eine
gut.
jüngere Generation ansprechen möchte.
Alles klar.
Du
Nee,
als
das ist.
alteingesessener Motorsport-Fan, wenn du dich für elektrischen Motorsport interessierst, wirst du dich sowieso auch für die Extreme E, interessieren, einfach weil es neu ist und weil es Agak macht und weil es cool ist. Aber die Idee ist ja halt wirklich die Leute, die sich sonst mit sowas nicht beschäftigen, sondern eher mit Videospielen und sowas, die einzubinden. Und ich glaube, das kannst du mit so einem Format ganz gut machen.
Obwohl man natürlich sagen muss, dass die Idee mit den Gruppen, mit dem Durchmischen und so weiter ist natürlich auch nichts Neues. Das gibt es zum Beispiel im Rallycross schon ziemlich lange. Ne? Das
ist aber schau halt mal die Reichweite vom Rallycross an im Vergleich zur Formel 1 oder so. Das ist halt
nee, natürlich, klar.
Ja, aber neu ist es nicht, das stimmt.
Genau, ich wollte nur damit sagen, dass man ich sag mal, Rallycross ist ja auch durchaus unterhaltsam, dass man da auch Ideen aus anderen Formaten durchaus mit aufnimmt, um daraus dann irgendwas Spannendes Neues zu kombinieren. Wie gesagt, die Tatsache, dass zwei Runden gefahren werden, dass nach der ersten Runde ein Fahrerwechsel stattfindet, ja, und das sind ja alles neue Sachen, was ich auch durchaus spannend finde. Und wie gesagt, die Extreme E bringt es da ganz gut zustande, da zum einen ein paar neue Sachen mit reinzubringen, zum anderen Sachen, die es in irgendeiner Form schon irgendwo anders gibt, auch dann zusammenzubringen und daraus was durchaus spannend Klingendes zu machen. Wie gesagt, wie es dann tatsächlich in der Praxis aussieht, müssen wir, glaube ich, mal abwarten. Aber grundsätzlich interessant ist das auf jeden Fall, was sie da vorhaben.
Ja, und wobei die Extreme E ist ja jetzt auch vom Rallycross wahrscheinlich nicht so weit weg wie von anderen Rennsälen. Also diese Verbindung, finde ich, macht schon Sinn.
Durchaus. Durchaus. Mensch, vielen Dank, Svenny. Ich bin an Wissen reicher als vorher.
Wir sollten irgendwann, bevor die Extreme E losgeht, nochmal so einen Mini-Podcast machen. E-Formel.de erklärt, wie Extreme E funktioniert.
Unbedingt.
Alles, was du vor Rennen 1 wissen musst, so ungefähr.
Unbedingt. Sehr, sehr gern.
Ja, klingt gut. Bin ich dabei.
Du wolltest noch was sagen, Tobi. Ich hab's doch gemerkt.
Ich wollte nur sagen, dass ich davon ausgehe, dass ähnlich wie das vor der letzten Formel-E-Saison gewesen ist, mit den Neuerungen durch die Gen-2-Fahrzeuge, da auch höchstwahrscheinlich wieder von Seiten der Extreme E so eine Videoserie kommen wird, wo sie die einzelnen Sachen nochmal alle separat erklären.
Na, wir machen halt eine Podcast-Serie dazu.
Genau, und darauf können wir dann im Endeffekt ja uns beziehen, das Ganze dann als Podcast auf Deutsch machen.
Guck mal. Und so, liebe Hörer und Hörerinnen, entsteht Content. Weil Tobi eine Idee hat meistens.
Nee, das war jetzt Svenny.
Oder Svenny.
Aber gut.
Naja, ich habe beim E-Pod nicht so oft Ideen.
Was das Schöne ist bei der Extreme E, ich finde das genauso verrückt wie auch gut, ist, dass die einfach mit dem Schiff zu allen Rennen fahren. Ist natürlich trotzdem eine CO2-Schleuder und was es sonst noch an Treibhausgasen gibt, vom Schiff kommt alles. Aber es ist halt nicht so viel, wie wenn man die Fahrzeuge und das ganze Fahrerlager immer mit dem Flugzeug durch die Welt transportieren würde. Mich interessiert tatsächlich sehr der Vergleich Umweltschutz Formel E versus Extreme E. Da gibt's sicherlich einen Unterschied. Warum ich das erwähne, ist, dass die Formel E kürzlich ihren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht hat. Den gibt es für jede Saison und ich habe das nicht wirklich mitbekommen, dass die Formel E den veröffentlicht hat für Saison 5. Der stand nämlich sehr lange aus und dann habe ich das irgendwann aufgegeben und hat auch niemand anderes drauf geschaut. Und dann sprang mir der neulich ins Blickfeld und ich dachte, ha, endlich ist der Nachhaltigkeitsbericht da. Denn den finde ich immer sehr, sehr interessant. Da fasst die Formel E zusammen, was sie so erreicht hat was für Errungenschaften erreicht wurden in der vergangenen Saison. Die Formel E misst natürlich auch, gerade als Serie, die sich Ökologie auf die Fahnen schreibt, ihre Auswirkungen auf die Umwelt. Die misst ihren ökologischen Fußabdruck und bestimmt die sozialen Folgen auch, die die Austragungen der Events haben, an den Austragungsorten. Und unter anderem gehört zu diesen Errungenschaften etwas, über das wir schon im letzten Jahr mal kurz berichtet haben. Ich kann das mal kurz aufzählen. Bevor wir dann zu den Emissionen kommen, wo es leider nicht mehr so schön wird. Sehr schön, finde ich, ist, dass die Formel E ganz schön viel Plastikwerbebanden eingespart hat. 35 Kilometer, einfach indem man die Werbebanden, die an der Streckenmauer hängen, Die sind sonst aus PVC und halt aus Plastik damit. Die wurden ersetzt durch einen recycelbaren Stoff und somit konnte man 35 Kilometer Werbung aus Plastik einsparen. Ist richtig gut, finde ich. Dann gab es diejenigen, die im letzten Jahr an der Rennstrecke waren, werden es wissen, diese Wasserbeutel im E-Village, die man auffüllen konnte. Da standen dann Wassertanks verteilt in diesem Fandorf und dann konnte man sich den Beutel auffüllen und musste eben keine Flaschen dafür benutzen. Die Formel E schreibt, dass sie mehr als 200.000 Plastikflaschen damit ersetzt hat, so 330 Milliliter PET-Flaschen. Das ist schon eine stolze Summe. Noch dazu wurden dann alle, wenn man alle Materialien, die an der Strecke irgendwie genutzt werden, zusammennimmt, 52% der Materialien wurden recycelt. Dazu zählen dann auch die Fahrzeugbatterien, zumindest Teile davon, und alle genutzten Reifen. Die Formel E ist ja sowieso sehr sparsam mit ihren Reifen. Einfach weil es nur 2 Reifensätze pro Wochenende gibt und man halt auch keinen Regenreifen braucht. Und das, der Fakt, dass das Allwetterreifen sind, das spart schon ordentlich auch einfach an Transport ein, an Platz. Man braucht nicht ein ganzes Flugzeug dafür. Ich weiß nicht, wahrscheinlich braucht man, wie viel, Tobi, du weißt sowas bestimmt, wie viel Platz denkst du nimmt so ein, nicht Reifensatz für ein Auto, sondern der Reifensatz für ein ganzes Formel-1-Wochenende ein? Da kann man bestimmt ein ganzes Flugzeug mit vollstopfen, oder?
Die sind so groß. Also, für ein ganzes Formel-1-Wochenende, jedes Auto hat 13 Satz Trockenreifen und ich glaube 7 Satz Regenreifen. Das wären 20 Sätze pro Auto, das heißt 400 Sätze, das heißt 1600 Reifen. Das ist kein ganzes Flugzeug, aber es ist doch ein beträchtlicher Teil in einer Frachtmaschine. Also ich glaube, so ein Frachtcontainer, wenn nicht sogar 2 Frachtcontainer, werden komplett voll mit Reifen sein.
Ja. Das hat die Formel eben nicht. Das ist ganz schön. Also ja, kurz zusammengefasst, gibt einige gute Errungenschaften der Formel E. Leider aber auch eine sehr negative Errungenschaft, nämlich einen neuen Rekord bei den CO2-äquivalenten Emissionen. Kurz zur Einheit. Natürlich gibt es mehr Treibhausgase als CO2. Man hört natürlich oft von Kohlenstoffdioxid. Und um andere Treibhausgase auch in dieser Einheit mit einzufassen, gibt es dann die Möglichkeit, quasi umzurechnen von Stickoxiden in CO2. Wie viel eine bestimmte Menge, wie viel eine Tonne an Stickoxiden ausmachen im Vergleich zu CO2. Das war ein bisschen sperrig formuliert. Aber man stelle sich vor, alles, was die Formel E emittiert, wäre CO2. Und die Formel E war im letzten Jahr eben für stolze 45.000 Tonnen CO2-äquivalenter Treibhausgase verantwortlich. Das liegt natürlich daran, dass mehr Rennen waren in der Saison, dass mehr Veranstaltungen außerhalb Europas waren, zumindest im Vergleich zu den ersten 3 Jahren. Zahlen im Podcast sind immer ein bisschen schwer, aber die Zahlen aus den letzten Jahren waren schon deutlich unter diesem Wert von 45.000 Tonnen. Im letzten Jahr waren es 32.000 Tonnen, im Jahr davor 13.500 Tonnen. Also dieser Anstieg von 13.500 auf 32.000 ist ultra krass. Und jetzt nochmal von 32.000 auf 45.000 ist auch nochmal ultra krass. Und wir wissen ja, dass die Saison, wenn sie normal zu Ende gefahren worden wäre, noch viel schlimmer, also die aktuelle, noch viel schlimmer gewesen wäre in Sachen Emissionen als die letzte. Denn dieses Jahr wären wir von Europa nach Asien, nach Europa nach Asien und wieder nach Amerika, um wieder zurück nach Europa zu fahren. Es wäre echt krass gewesen in Sachen Emissionen, die 6. Saison. Diesen Wert werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, denn wir haben ja quasi nur Rennen in Südamerika gehabt, die ja auch quasi Flyaways sind für die Teams. Aber dieses Pendeln zwischen Europa und Asien haben wir uns ja erspart, aus Umweltsicht schönerweise erspart. trotzdem neuer Negativrekord. Die Logistik ist da natürlich die größte Emissionsquelle dabei. Das sollte man, also ist natürlich logisch, ne? Denn die Formel E hat mit 13 Rennen in der letzten Saison so viele Veranstaltungen ausgetragen wie noch nie, beziehungsweise 12 Veranstaltungen waren es. Wir haben ja schon oft erklärt, den Unterschied zwischen einer Veranstaltung und einem Rennen. Also es waren 12 Veranstaltungen mit 13 Rennen. Das letzte Saisonfinale in New York war natürlich ein Doubleheader mit 2 Rennen im Rahmen einer Veranstaltung. Trotzdem, mehr Veranstaltungen denn je, mehr Rennen denn je, die wirken sich natürlich in der Ökobilanz der Formel E aus. Der größte Emittent, wie erwähnt, ist die Logistik gewesen. 72% aller Emissionen, also dieser 45.000 Tonnen, sind auf den Transport der Fahrzeuge zurückzuführen und den Transport des Equipments und der Reifen und der Teams zurückzuführen. Wobei, der Teams zurückzuführen ist gar nicht richtig. Die haben nämlich noch eine eigene große Rolle. 14% sind das. Ich nenne sie jetzt mal Geschäftsreisen, weil Mechaniker, der ist ja auch auf Geschäftsreise, wenn er arbeitet im Ausland. Oder ein Rennfahrer, natürlich. Und weil die Einzelpersonen sehr viel fliegen in der Formel E, auch wenn das Auto im LKW von Paris nach Rom fährt, fliegt man halt zwischendrin nochmal nach Hause, weil da 2 Wochen sind dazwischen. Und 14% insgesamt der Geschäftsreisen, 14% insgesamt der Emissionen sind auf Geschäftsreisen der Angestellten zurückzuführen. 6% die Zuschauer an der Rennstrecke, jeweils 4% dann Catering und Infrastruktur und sehr interessant, 1% Produktion der Formel-E-Fahrzeuge. Das ist nämlich eine Sache, die bisher noch nie drin stand im Nachhaltigkeitsbericht. Zum ersten Mal wurden auch die Fahrzeuge berücksichtigt. Konkret bedeutet dieser CO2-äquivalente Wert, dass bei der Herstellung der 22 Formel-E-Fahrzeuge in der letzten Saison, dieses Jahr sind es ja 24, letztes Jahr noch 22, da entstanden inklusive Ersatzteile dann 450 Tonnen CO2-äquivalente Treibhausgase. Und so kann man sich dann erstmals einen Schnitt ausrechnen, 20,5 Tonnen CO2-Rucksack pro Wagen. Fand ich sehr interessant, mal eine Zahl sich ausrechnen zu können, davon ausgehend, dass diese 1% zum ersten Mal in den Bericht aufgenommen wurden. Ja, soweit so gut. Dann gibt's noch ein großes Kapitel zum sozialen Engagement an Austragungsorten. Natürlich, die Formel E hat Veranstaltungen der FIA, der Smart Cities und der Girls on Track Initiativen begleitet an der Rennstrecke. Dann war Maximilian Günther im Virchow-Klinikum der Charité beim Berliner Prix. In Santiago hat die Formel E LED-Lampen, die mehr Energie einsparen, installiert in dem Park, wo sie da fährt. Also tut schon gute Sachen bemüht sich jedenfalls darum, auch ein gutes soziales Erbe zu hinterlassen, nachdem so ein Rennen da ausgetragen wurde. Das, was mich leider ein bisschen beschäftigt, sind die hohen CO2-Emissionen oder CO2-E-Emissionen, die in der letzten Saison dazugekommen sind. Oder Tobi, das ist schon für eine Serie, die sich halt grüne Themen so präsent auf die Fahnen schreibt und besonders in der letzten Zeit dafür richtig Werbung macht. Wir stehen für grüne und nicht grüne Luft, für saubere Luft in den Städten. Und dann so einen Rekordwert bei den Treibhausgasemissionen zu vermelden, passt nicht so gut zusammen, oder?
Nee, definitiv nicht. Aber ich sag mal, das ist natürlich ein Punkt, der nicht ganz ausbleibt. Eine weltweit operierende Rennserie, die, wie gesagt, auf 4 Kontinenten weltweit fährt, da bleibt es nicht aus, dass CO2-Äquivalent ausgestoßen wird. Wie du schon eben sagtest, über 70% ist der Transport. Da muss man natürlich sagen, dass da auch der Rennkalender mit einem Mitschuld trägt, weil da zum Teil innerhalb von weniger als 2 Wochen größere Strecken zurückgelegt werden müssen. Ich meine, das hatten wir bei dem Kalender für Saison 6 ganz massiv, ja, wo es dann im Endeffekt in Europa losging und dann nach Seoul und Jakarta, dann wieder zurück nach Europa, dann nach New York und dann wieder zurück nach Europa, also nach London. Das ist natürlich nicht möglich, das ganze Material. Da reden wir ja doch durchaus über einige Tonnen, die halt komplett CO2-neutral von einem Ort zum anderen zu schaffen. Ich wüsste gerne mal, wie im Vergleich dazu die Formel 1 aussieht. Ja, das wird mich tatsächlich mal interessieren. Ich glaube, da können wir, glaube ich, noch eine Null hinten dranhängen, von der Größenordnung etwa. Wobei man natürlich sagen muss, die Formel 1 trägt natürlich auch deutlich mehr Rennen aus und die ganzen Teams und so weiter haben natürlich auch deutlich, deutlich mehr Personal, deutlich mehr Equipment und so weiter. Ja, aber es ist auffällig, dass auch in der Formel E der Ausstoß immer weiter nach oben geht. Wir hatten ja auch den Nachhaltigkeitsbericht in den letzten Jahren immer veröffentlicht. Und da ist doch durchaus ein Anstieg festzustellen, was der Ausstoß angeht. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Die Formel 1 hat ja schon groß angekündigt, CO2-neutral werden zu wollen. Ich glaube, bis zum Jahr 2030.
Glaube ja.
Richtig? Und das ist ja was, wo, ich sag mal, auch die Formel E mitziehen sollte, so streng genommen sogar mitziehen muss. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie man das hinbekommen will, weil ja davon auszugehen ist, dass der Rennkalender auch durchaus eher größer statt kleiner wird. Und gibt's ja verschiedene Bemühungen, zum Beispiel um ein Rennen auf dem australischen Kontinent, wo man noch gar nicht gewesen ist. Da muss man aber wieder noch mal weiter reisen. Ich denke, wir werden es beobachten und weiter darüber berichten, wie es sich verhält.
Ich weiß das irgendwo. Ich suche gerade nach der CO2-Zahl für die Formel 1. Ich wusste die irgendwann mal. Irgendwo gibt's das. Pass auf, wir machen einen Deal. Ich suche jetzt schnell weiter nach der Zahl und du machst währenddessen deine erste Rubrik, die am Ende eines jeden E-Pods kommt. Die hat nämlich ein Intro. Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, unsere heutige Nebengeschichte für Tobis Teleskop ist die Formel E-Doku And We Go Green. Die wurde nämlich jetzt in der vergangenen Woche von der Formel E frei verfügbar auf YouTube veröffentlicht und wir haben dir von eformel.de einen Service, den wir dir anbieten, nämlich, dass du auf unserer Seite dir die Doku in voller Länge anschauen kannst. Einfach mal auf unsere Seite gehen, eformel.de, und dann der Artikel heißt Ganzer Film, Formel E Doku, And We Go Green in voller Länge schauen. Viel Spaß dabei.
So cool. Mir gefällt der Film riesig, also richtig gut. Ich habe da Spaß gehabt, als ich den geschaut habe. Du auch, Svenny?
Ja, wir haben ihn ja zusammen geschaut. Also ich habe ihn da das erste Mal geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr ihn vorher schon geschaut habt. Aber ich fand ihn gut. Es war ein wenig sehr einseitig an manchen Stellen, fand ich. Aber sonst fand ich ihn super.
Ich hätte mir tatsächlich auch mehr Aufmerksamkeit für die anderen Fahrer gewünscht. Das waren halt nur die 5 Meisterschaftskandidaten am Ende. Wenn man, falls man Nelson Piquet Jr. als Meisterschaftskandidaten bezeichnen mag. Der war halt für das Drama mit Di Grassi da vor allem drin. Aber ich möchte gar nicht zu viel spoilern. Guckt euch den an, den Film. Ich finde ihn wirklich toll. Ich habe auch eine Zahl gefunden übrigens für die Formel 1. Es ist wirklich ein viel, viel, vielfaches von dem, was die Formel E emittiert. Der letzte Stand sind knapp 250.000 Tonnen CO2-äquivalente Emissionen. Da ist die Formel E
aber,
mit ihren
aber? Aber bei den 250.000 Tonnen sind nicht die Fans dabei, im Gegensatz zum Nachhaltigkeitsbericht der Formel E.
Also noch mehr wahrscheinlich, weil die Formel 1, die trägt ihre Rennen ja wirklich im Nirgendwo aus. Da muss man mit dem Auto hinfahren, anders als die Formel E, wo man mit dem Bus und U-Bahn hinkommt. Ja. Naja, also da ist, wie gesagt, die Formel E mit ihren 45.000 Tonnen noch weit runter. Trotzdem könnte besser sein. Man muss ja auch mal, habe ich im Film gelernt übrigens, auch mal das Team ein bisschen pushen und sagen, ist alles schlecht und dann wird's besser. So, jetzt aber genug And We Go Green Spoiler. Guckt euch den Film an. Der ist toll. Denn wir haben ja auch genügend Zeit, wie wir lernen werden im
Der Formel E Fakt der Woche.
Irgendwie kriege ich den Anschluss immer noch nicht hin. Das sage ich im und das nächste Wort ist der. Macht keinen Sinn. Ganz egal. Wir haben nämlich in der letzten Woche die 100-Tage-Marke gebrochen bei der Saisonunterbrechung. Das ist jetzt zwar nicht der schönste Fakt, das ist nämlich jetzt wirklich offiziell die längste Zeitspanne zwischen zwei Epris während einer Saison. Aber naja, genügend Zeit, um E-Sports-Rennen sich anzuschauen oder um And We Go Green zu gucken. Ich freue mich, dass bald weitergeht, ihr Lieben. Es wird Zeit, dass wieder echte Autos im Kreis fahren. Hat jemand von euch das virtuelle Le Mans-Rennen geschaut? Heute und gestern?
Nein.
Nein, leider nicht.
Schade. Das war nämlich wirklich gut. Kann man sich sicherlich auch noch mal ganz anschauen, aber wer macht sowas denn? Schon bei dem echten Le Mans-Rennen macht das ja auch keiner. Aber mir hat das Spaß gemacht, das dazu zu gucken. Genauso wie es mir Spaß gemacht hat, heute mit euch zu podcasten, ihr zwei. Danke fürs Dabeisein, Tobi. Danke fürs Dabeisein, Svenny.
Immer gerne.
Habt ihr noch Schlusswörter? So ein Gruß oder machen wir jetzt einfach Outro?
Mach einfach Outro.
Machen wir einfach. Schweigen im Walde. Na gut. Dann macht's gut, ihr zwei. Bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.